Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen, ist der Pfarrer Spiegel aus Bischofshofen in Österreich. Heute gibt es 3 Podcasts. Dieser erste erklärt einfach den Hintergrund des Gründonnerstags. Was ist überhaupt los? Worum geht's überhaupt? Nun, es geht heute um eigentlich sehr vieles, aber es geht vor allen Dingen darum, dass es der Sederabend ist. Was ist der Sederabend? Im Judentum, im ganz Alten Testament, ist der Sederabend der Höhepunkt des ganzen sozusagen Kirchenjahres, also des jüdischen Festkalenders. Es ist ein sehr spannender Abend deshalb, weil dieser Abend Gott nicht in der Synagoge oder im Tempel gefeiert wird, sondern immer in der Familie respektive im Freundeskreis. Wir sehen ja, Jesus ist nicht mit seiner Familie zusammen, sondern mit seinen Freunden. Obwohl, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, natürlich die Frauen dann am Ostersonntag eine ganz große Rolle spielen. Die sind also irgendwie da, auch am Karfreitag ist seine Mutter da. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass er so in einer Kombination zwischen Familie und Freundeskreis feiert. Jetzt, was ist dieser Sederabend, was ist dieses Pessachfest? Nun, Israel war einmal in Ägypten. Und die sind ganz furchtbar verfolgt worden. Da hat es also solche Geschichten gegeben, wie dass der Pharao will dieses Volk ausrotten, indem er den Hebammen sagt, ihr müsst also alle männlichen Neugeborenen umbringen. Idee dabei ist, also die Männer sind weg, die Frauen werden von den Ägyptern geheiratet und lösen sich dann im ägyptischen Volk irgendwie auf. Wir sehen, dass das Problem der Angst der Überfremdung immer schon gegeben war. Nachdem diese Geschichte mit den Hebammen nicht funktioniert, läuft das Ganze weiter und er nimmt sie als Sklaven. Der historische Hintergrund dabei ist folgender. Aus irgendwelchen Gründen, wir vermuten heutzutage, dass es große Klimaveränderungen gibt, dass also auf gut Deutsch, es wird einfach irrsinnig viel trockener. Ganz viele Leute, die früher mal im Bereich des heutigen Saudi-Arabiens, also dort, wo es wirklich total trocken ist, gelebt haben, können dort nicht mehr leben. Ganz spannend, der älteste Getreidesilo, den wir überhaupt gefunden haben, der ist 10.000-11.000 Jahre alt, liegt heutzutage ziemlich mitten in der saudischen Wüste drin, dort, wo überhaupt nichts wächst. Damals muss dort also Weizen gewachsen sein, weil sonst hätten es kein Weizensilo. So ein kleines Ding in der Erde drinnen eingelassen. Und nebenbemerkt die Zeit, wo auch die Katzen zu den Menschen gekommen sind, weil vor allen Dingen die Mais zu den Menschen gekommen sind, um ihnen ihre Weizenvorräte wegzufressen, sind die Katzen haben gesagt, ah super, brauche ich nicht weit rennen, hole die ganzen Mais. Das ist also nur so ein kleiner Hintergrund. Nun kommen ganz, ganz viele Semitisch Sprechende, also ist eine ganz spezielle Sprachfamilie, zu der heutzutage ja eigentlich nur noch das Hebräische und das Arabische gehört, sehr, sehr eng verwandte Sprachen, müssen in den Bereich hinein, den wir heute auch noch als grünen Bereich kennen. Das ist also das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es das große fruchtbare Niltal, wo man wunderbar bewässern kann, und dieses kleine, relativ fruchtbare Stickel dazwischen, dem Jordan entlang, sprich Israel. Diese Leute kommen aus Israel oder kommen zunächst einmal aus dem Zweistromland, landen zuerst in Israel, das ist Abraham und Isaak, dort wird es dann auch irgendwie zu eng und die wandern nach Ägypten ein. Wir haben auch eine ganz schöne Darstellung aus einem Grab, wo man sieht, der Mann, der dort begraben wurde, war irgendwie Polizeioffizier oder so irgendwas, wie ein ganzer Trupp von Semiten in das Land hineingelassen wird. Man sieht es ganz deutlich, sieht sozusagen den Abraham da vor sich, älterer Mann und ein paar Leute und Schaf. Genauso haben die ausgeschaut. Jetzt haben die sich dort angesiedelt und die Ägypter wollen es nicht mehr. Die wollen es umbringen oder versklaven oder sonst etwas. Das ist sozusagen die Geburtsstunde unseres Glaubens. Des Alten Testaments ist dieser Satz, wo Gott zu irgendeinem Typen, der hat den Namen Mose, sagt, ich habe das Schreien meines Volkes erhört, ich werde sie erretten. Was nun im Nachhinein passiert, was jetzt geschildert ist, ist eine viel, viel, viel spätere Überformung. Da gibt es die sogenannten ägyptischen Plagen. diese 10 Plagen steigern sich und sind teilweise nicht ganz nachvollziehbar. Also es tauchen sehr bekannte Phänomene auf, wie zum Beispiel die Plattern, also die Pocken auf gut Deutsch, gibt es ja heutzutage nicht mehr. Dann etwas bis heute in Afrika, auch in Ägypten, ganz, ganz gefährliches, die Wanderheuschrecken, die die ganze Ernte zusammenfressen. Wenn man sich diese 10 Plagen hintereinander durchliest, merkt man auch, das passt irgendwie nicht, weil es kommt in unglaublich schneller Reihenfolge eines nach dem anderen daher. Also auf gut Deutsch, dort hätte eigentlich überhaupt keiner überlebt. Es ist ein späteres Geschichtswerk, wo man das, wovor sich die Menschen am meisten fürchten, was als die größte Bedrohung gilt, auch Dinge, die wir heutzutage auch kaum mehr verstehen, wie zum Beispiel die Stechfliegen, wo es damit jetzt wirklich gemeint ist, weiß eigentlich keiner genau, was das für Viecher sein sollen, werden dann erzählt. Das ist relativ wurscht, weil es eine Vorgeschichte ist. Die einzig wirkliche beiden entscheidenden Punkte sind auf der einen Seite, dass Gott selbst kommt, stellt sich mit dem Namen Jahwe vor und sagt, diese armen Hund, die also überhaupt keine Hilfe in der Welt haben, die gar nichts sind, die sind mir die Wichtigen. Die werde ich retten. Das ist der Punkt. Und der zweite Punkt ist, und dort hängt dann sozusagen das ganze Alte Testament, auch gewisserweise das Neue Testament dran, ist das Wunder am Schilfmeer, wo die Leute flüchten. Die sind schon aus Ägypten draußen. Und der Pharao schickt ihnen noch einmal eine Militärabteilung nach. Und diese Militärabteilung wird von einer Sturmflut, einem Tsunami, so irgendwas in der Größenordnung ist es, ins Meer hineingerissen und die armen Hund werden befreit. Das ist der historische Punkt, nebenbei etwas, was dort immer wieder vorgekommen ist. Das ist also etwas, was für den Skeptiker einfach glaubhaft ist. Da gibt es eine Reihe von Berichten, dass solche Dinge, so tsunamiartige Geschichten, immer wieder passiert sind. Nun, später wird ihm eine Vorgeschichte dazu getan. Und das ist eine theologische wichtige Geschichte, weil es um die Verhärtung des Herzens geht. Es geht nicht darum, diese 10 Plagen jetzt historisch wirklich passiert sind. Das ist eine völlig uninteressante Frage, sondern es ist die Auseinandersetzung zwischen den armen Menschen und den reichen Menschen. Die armen Menschen, die hoffen. Die Reichen, symbolisiert durch den Pharao, zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein verhärtetes Herz haben. Und das ist an dem Pharao ganz wunderschön gezeigt, absolut, total und überhaupt lernunfähig sind. Okay, jetzt haben wir also diesen Sederabend. Der Sederabend wird bis heute gefeiert, natürlich, höchster Feiertag sozusagen im Judentum drinnen, also zumindest von den in der Familie gefeierten Festen, und wird mit einem ganz bestimmten Ritual gefeiert. Es wird Matzen gegessen. Matzen sind einfach Fladenbrot, das du nicht durchsäuert hast. Das ist jetzt eine Erinnerung und ist ganz, ganz wichtig. Also wir verwenden hier beim Abendmahl auch Matzen. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil nur jene, die bereit waren zu laufen, als Gott rief, wurden befreit. Die anderen, die gewartet haben, bis der Brotteig durchsäuert ist, das dauert halt ein paar Stunden, die wurden nicht befreit. Die sind untergegangen, die sind verloren gegangen. Das ist das wesentlichste Symbol des Ganzen. Dazu kommt nun in der jüdischen Tradition der Ausdruck, dass man an diesem Tag nicht gemütlich am Sessel sitzt, sondern sich immer nur mit einer Schulter anlehnen darf. Das soll man soll so am Sessel sitzen, so halb runterrutschend schon. Auch Symbol, wenn der Ruf kommt, dann rutsch mal runter und rennen. Es geht an diesem Abend zunächst einmal um den Ausdruck der Bereitschaft, auf den befreienden Ruf Gottes zu antworten. Danach gibt's noch ein spezielles Ritual. Also zunächst einmal werden nur Matzen gegessen. Diese Matzen werden mit ganz speziellen in ein Kräutergemisch eingetaucht und dieses Kräutergemisch ist bitter. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. In der Hausliturgie des Judentums muss das jüngste Kind oder der jüngste Sohn, das ist die Frage, traditionelles Judentum oder Reformjudentum, dann fragen, Vater, warum essen wir heute ungesäuertes Brot? Die Antwort lautet, wir essen ungesäuertes Brot, weil nur jene befreit wurden, die bereit waren, sofort aufzustehen und zu laufen, nicht darauf zu warten, dass das Brot durchsäuert war. Nun die Frage, warum sitzen wir so nur mit einer Schulter angelehnt? Die Antwort kommt, weil nur jene, die sofort aufgesprungen sind und gelaufen sind, als der befreiende Ruf Gottes kam, wurden befreit. Die anderen sind in Ägypten geblieben. Dann kommt die Frage, warum essen wir heute Brot mit bitteren Kräutern? Und da kommt jetzt eine ganz geniale Antwort hinein. Diese Antwort ist, weil unsere Befreiung bitter erkauft wurde. Weil Menschen gestorben sind. Sie sind gestorben, weil der Pharao ein steinernes Herz hatte und deswegen mussten die Ägypter leiden. An diesem Sederabend wird die Solidarität der Unterdrückten, der Kleinen und Armen ausgedrückt. Denn das zehnte Wunder, das ist das, was am Sederabend gefeiert wird, ist der Würgeengel. Original heißt es der Verderber. An diesem Tag schlachten die Israeliten das Passahlamm und mit einem Strauch, Ysopstrauch, malen sie einen Blutstrich auf den Haustürsturz drauf und dann geht der Würgeengel oder original eben der Verderber an diesen Häusern vorbei, stürzt sich aber auf die Häuser der Ägypter und erwürgt die ersten geborenen Kinder. Schon im Judentum drinnen ist klar, hier stimmt was nicht. Das stimmt einfach nicht. Deswegen die bitteren Kräuter, die an die erschlagenen Kinder erinnern. Deswegen auch, und das würde dann in der jüdischen Liturgie, Hausliturgie als nächstes kommen, das Vergießen der 10 Tropfen aus dem Segensbecher. Bevor man daraus trinken darf, muss man 10 Tropfen vergießen. Da wird der kleine Finger eingetaucht in den Wein und 10-mal ein Tropfen auf den Boden geschleudert, wo die 10 Plagen aufgezählt werden und man zeigt, wie leid es einem tut. Man teilt den Segensbecher mit jenen, die unter der Hartherzigkeit des Pharao gelitten haben. Sie merken jetzt, irgendwas passt nicht. Auf der einen Seite habe ich einen Gott, der herabkommt vom Himmel, um das Leiden der Sklaven, der Unterdrückten zu hören. Auf der anderen Seite haben wir plötzlich einen Würgeengel, einen Verderber. Nun, wenn man jetzt ordentlich Theologie treibt, hineingeht und sich dieses Wort anschaut, dann kommt man drauf, dass dieser Verderber eine Geschichte ist aus der vorisraelitischen Zeit. Diese Stämme waren ja lange, lange, lange schon unterwegs, bevor sie zu dem Glauben an den einen Gott, an den Jahwe, an den Befreier, der Sklaven gekommen sind. Das heißt, da gibt es schon eine lange Vorgeschichte. Und in der Tat hat dieses Pessachfest zunächst einmal eine ganz andere Wurzel. Die Wurzel, die es hat, ist jene Wurzel, dass irgendwann im Frühjahr die Leute aufbrechen, von den Winterweiden hinaufgehen in die Sommerweiden, ist hier noch immer zu sehen als Almauftrieb. Und an diesem Tag wurden Holzpflöcke mit Schafsblut bestrichen. Die Idee dabei war, dass es böse Geister gibt. Den Verderber gibt, der stürzt sich während der Wanderschaft sowohl auf die schwachen Tiere als auch auf die schwachen oder alten Menschen. Man hat damals so gedacht. Man hat nicht gesagt, also die haben eine Infektion gehabt, die haben sie, was weiß ich, beim Gehen haben keine Schuhe angehabt, irgendwie eine Blutvergiftung geholt, weil sie auf einen Schaufelstein gestiegen sind oder auf irgendeinen Dorn oder sonst irgendwas. Man glaubte an unsichtbare, verderbende Kräfte. Dieses Blut, das auf diese Pfähle gestrichen war, das finden wir nebenbei auch im Alten Testament drinnen als Beschreibung für das Pessachfest, sollte diese bösen Geister anlocken und dort halten. Die gehen dann ganz, ganz schnell weg und diese bösen Geister wissen plötzlich nicht, wo die Menschen und die Schafe sind. Die stehen dann blöd in der Gegend herum, lecken da irgendwie an diesen blutbeschmierten Pfählen herum und die Menschen kommen unbeschadet bis zur Sommerweide. Nun, merken Sie die Parallelität und was nach Jahrhunderten, wo die Leute schon längst sesshaft sind, parallel geschaltet wird. Die, die schnell gehen können, die bleiben vom Verderben bewahrt. Im Rückblick nach Jahrhunderten wird dann verschriftet die Befreiung aus Ägypten. Die beiden Hochpunkte, die ganz stark geformt sind und die historisch irgendwo abgesichert sind, die Gotteserscheinung am Sinai, dem Mose, die Befreiung der Sklaven und das Wunder am Schilfmeer, das ist diese Tsunami-Geschichte, das passt. Alles andere kommt aus ja noch vor aufklärerischen Gedanken gut hinein. Und jetzt hast du einen Sederabend und jetzt macht Jesus etwas Geniales. Er hält jetzt, das hören Sie in der Abendmahlsliturgie, nur mit dem kurzen Satz, und er dankte. Also er dankte nicht irgendwie, sondern das ist immer die ganze Sederabendsliturgie. Und jetzt gibt es ein ganz großes Problem in dieser Sederabendsliturgie. Dieses Riesenproblem der Sederabendsliturgie ist ganz einfach die Tatsache, dass es zu unserem Gott nicht passt, dass er Kinder erschlägt. Es passt zu diesem Gott absolut nicht, dass er Menschen opfert. Das ist ein Blödsinn. Das passt nicht. Das sagen die ganzen Propheten immer und immer wieder. Ich erinnere nur an den berühmten Hosea 6,6. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das heißt, das passt nicht. Und jetzt macht Jesus etwas unfassbar Geniales. Er rückt es zurück. Er sagt, okay, hört endlich auf mit eurer Idee des Opferns. Hört damit auf mit der Idee, dass Gott ein Opfer gefällig wäre. Hört damit auf zu sagen, er hat ja die ägyptische Erstgeburt geopfert. Ich selbst will das Opfer sein, und zwar ein ganz besonderes Opfer. Das allerletzte. Mit meinem Abend, mit meinem Sederabend, mit meinem morgigen Karfreitag endet jedes Opfern. Ihr könnt euch jetzt nicht mehr der Idee hingeben, dass das Opfern irgendetwas Positives wäre. Es ist aus. Das ist der historische Hintergrund des Sederabends. Das ist das, was jene Juden, die Christen geworden sind, als es den Tempel noch gab, eigentlich verstanden haben. Die mussten furchtbar untereinander streiten. Als Christen können wir nicht mehr opfern. Für uns ist das kein Problem, keiner von uns lädt mit einem Schof irgendwo hingehen. Für uns ist ein Punkt zentral. Wenn wir den Sederabend Jesu, die Einsetzung des Heiligen Abendmahls sehen, wenn wir auf Gründonnerstag und Karfreitag sehen, so muss uns immer eines klar sein. Es ist für uns undenkbar, dass noch Opfer dargebracht werden. Das ist unser Auftrag von Jesus hier. Wir können nicht auf der einen Seite das Abendmahl halten, wo ganz klar drinnen ist, ich bin das letzte Opfer. Und auf der anderen Seite noch das Wort Opfer überhaupt in den Mund nehmen. Das, meine Lieben, geht nicht. Einen gesegneten Gründonnerstagnachmittag euch allen.